Hallo, hier ist Radio X, und ihr hört jetzt Gegenstandpunkt. Die Sendung heißt Gegenstandpunkt und wir senden jeden ersten, jeden dritten Montag an diesem Sendeplatz oder am Dienstag, werden wir wiederholt von 9 bis 10 Uhr und wir haben uns den Namen Gegenstandpunkt deshalb gegeben, weil mitfühlende und mitdenkende politische Köpfe, die sich die Anliegen machen, die heutzutage die Politik sich vornimmt, die mitdenken, wenn die Politik sagt, sie hat ein Problem. Ja, solche Ansätze gibt es viel zu viele. Und von daher haben wir uns entschlossen, dem mit unseren bescheidenen Kräften Argumente entgegenzusetzen. Also einen Gegenstandpunkt einzunehmen, argumentativ zu begründen, warum das, was in dieser Gesellschaft manch einem unangenehm auffällt, nicht daran liegt, dass der falsche Politiker die falsche Idee hat, sondern um unsere These und unsere Analyse zu begründen. Es liegt leider nicht an falschen Ansätzen, sondern es liegt am System. Dass wir dabei manchmal auf Ideen zurückgreifen, die heutzutage völlig außer Mode sind, weil so etwas wie Karl Marx vor 150 Jahren gesagt hat, heute kein Mensch mehr denkt, heute denkt doch jeder, so ungefähr wie Merkel oder wie Müntefering. Nun ja, wir greifen trotzdem auf diese Ideen zurück, denn wenn sie stimmen, dann liefern sie uns eine Analyse. Wenn wir uns also untereinander Marxisten nennen oder andere uns als Kommunisten, radikale Sozialisten schimpfen, zucken wir nicht zurück, denken an unsere humanistische Bildung, Radix, das heißt Wurzel, also heißt es ja nichts weiter, als dass wir an die Wurzel gehen und von daher heute in dieser Sendung einige Argumente, einige Gegenargumente im Gegenstandpunkt heute zu der laufenden Tarifrunde zum Verhältnis von Lohn, Leistung und Bezahlung im Aufschwung. Ja, es war überraschend. Es ist überraschend. Zurzeit haben wir die Tarifrunde in der Bundesrepublik Deutschland. Sie läuft an und man hat schon den ersten Abschluss in den Zeitungen gewürdigt. Die Chemieindustrie hat schon mit ihrer Gewerkschaft einen, wie es heißt, sehr anspruchsvollen und die Bedürfnisse der Menschen vollkommen befriedigenden Abschluss herbeigeführt. Nun ja, und die Tarifrunde, die Auseinandersetzung über das, wofür die Leute arbeiten müssen, was sie dort bekommen, all das hat eine sehr seltsame Einleitung dieses Jahr gehabt. Es gab so etwas wie zum Jahresende eine bombige Überraschung. Dazu ein paar Gedanken. Die Überraschung bestand darin, dass Vizekanzler Müntefering etwas in Mikrofone sagte und in den Zeitungen verlautbaren ließ, das hieß Mut zu höheren Löhnen. Und unsere Kanzlerin, man denke sich, Frau Merkel, wünschte sich angemessene Lohnerhöhungen. Schließlich dann unser SPD-Chef Beck hat den Vorstoß der Regierung erläutert, damit ihn auch niemand missversteht. Ich zitiere das, was er der Bild am Sonntag im Dezember letzten Jahres in die Mikrofone diktiert hat. Wegen der wirtschaftlichen Schwäche und der internationalen Konkurrenz waren Lohnerhöhungen eine Zeit lang nicht möglich. Aber jetzt ist es Zeit für eine Lohnpolitik, die den Arbeitnehmern angemessene Lohnerhöhungen zubilligt. die gegenwärtige Auseinanderentwicklung der Einkommen und Vermögen in Deutschland ist auf Dauer ein Sprengsatz. Hier müssen wir ein Stück mehr Gerechtigkeit schaffen. Soweit der SPD-Vorsitzende Beck in der Bild am Sonntag. Tja, womit haben wir es eigentlich zu tun? Lohnerhöhungen, die eine Zeit lang nicht möglich waren, so drückt der Mann sich aus. Worauf spielt er eigentlich an? Der oberste Sozialdemokrat spielt darauf an, dass, die Unternehmerschaft und der Staat seit mehr als einem Jahrzehnt die Löhne und Gehälter in diesem Staat systematisch gesenkt haben. Die Anspielung dient also dem Hinweis darauf, dass Unternehmer sich den Lohn durch Entlassungen erspart haben, dass Unternehmer die verbliebenen Arbeitnehmer dazu gezwungen haben, für den Erhalt ihrer Einkommensquelle auf Einkommen zu verzichten und für immer weniger Geld immer mehr zu arbeiten. Und der Staat? Tja, der Staat hat, wo er konnte, den Unternehmern dabei nach Kräften den Rücken gestärkt. Er hat die sogenannte Auseinanderentwicklung der Einkommen aus Arbeitnehmerarbeit und des Vermögens, nämlich des Vermögens in Unternehmerhand, gezielt gesteigert. Die Politik hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, für die Förderung des Wachstums, für die Förderung des Wachstums kennen wir ein entscheidendes Hindernis. Wir kennen ein Hindernis für das, was doch das Wichtigste für eine Republik wie die deutsche ist, eine marktwirtschaftliche, eine kapitalistische Republik. Wir kennen als Hindernis des Wachstums die Lohn- und die Lohnkosten und die Lohnnebenkosten. Und sie hat ein Programm verfolgt, konsequent und erbarmungslos. Das Programm: die Löhne müssen runter. Wir, so haben die Politiker es allen, die es hören wollten und auch denen, die es nicht hören wollten, diktiert, aufgedrückt. Die Verarmung des Volkes, das ist das Rezept von nationalem Reichtum. Die Verarmung des Volkes muss unbedingt sein, und in schöner Regelmäßigkeit wurde dann aus der Unbefriedigtheit der Unternehmer mit ihren Gewinnentwicklungen, aus der Unbefriedigtheit des Staates mit seinen Steuereinnahmen geschlossen, den Leuten geht's zu gut. Die kriegen noch viel zu viel. Die haben noch viel zu viel, ja, wie hat man es denn genannt? Quasi Lohnfett auf den Rippen. Die sind ja noch gar nicht so zugerichtet mit ihrer Arbeitszeit, mit dem, was sie leisten müssen und mit dem, was sie viel weniger dafür bekommen sollten, als dass sie den Reichtum richtig befördern können. Denn Reichtum offensichtlich, Reichtum, so wie ihn die Bundesrepublik Deutschland als Marktwirtschaft haben will, braucht, so hat man uns beigebracht und so war es offizielle Linie, sie braucht Verarmung, sie braucht Armut, sie braucht die Massenarmut als Bedingung des Vorankommens, des Reichtums, der Nation und des Staates. Und allen anderen, die das vielleicht nicht sofort einsehen wollten, denen hat man auch ganz praktisch etwas bedeutet. Das Arbeitslosenschicksal mit Hartz IV, ja, es ist so erschreckend ausgestaltet worden. Man hat die Leute quasi auf den niedrigsten Stand heruntergeprügelt. Man hat ihnen jede Arbeit als Auflage gegeben, damit, und man darf nichts ablehnen, damit jeder weiß, Arbeitslosigkeit ist so erschreckend, dass man sich in der Arbeit bitteschön alles gefallen lassen soll. Und so hat es den Leuten die Politik in den letzten 10 Jahren ihre praktisch hergestellte, in der Marktwirtschaft als Ordnung verankerte Abhängigkeit vom Profit der Arbeitgeber unter die Nase gerieben. Und jetzt mit einmal soll man glauben, es sei ganz anders? Was treibt eigentlich die Arbeitgeber? Nein, was treibt die Politiker, muss man ja sagen, an, in der Tarifrunde, vor der Tarifrunde, so etwas wie eine Gerechtigkeitsfrage ganz offiziell aufzumachen. Bei mir im Studio heute mit mir Frank und hallo Frank.
Hallo Andreas.
Und wir beide wollen probieren, ob wir uns gerade in der Annäherung an die heutige Tarifrunde diese Frage einmal vornehmen können und dass wir klären, was war da eigentlich los, was ist los, warum macht sich die Politik, die doch selber sich hinstellt und sagt, Gewinne brauchen, ganz wenig Bezahlung und ganz viel Leistung bei den Arbeitnehmern, warum stellt die sich hin und sagt mit einmal, wir kümmern uns aber schwer um die Gerechtigkeitsfrage.
Ja, da gehen wir vielleicht am besten mal aus. Dein letzter Punkt, der war ja der, was für eine Reformpolitik da veranstaltet wurde von oben, wie die ganzen sozialstaatlich verwalteten Besitzstände dieser Leute, die immer gar nichts haben, in Hebel verwandelt wurden, ihnen Beine zu machen und, wie hast du es so schön gesagt, ihnen Arbeitslosigkeit als so erschreckendes Schicksal reinzudrücken, dass sie sozusagen an der Front, wo es um Lohn und Leistung geht, zu jedem Zugeständnis auch bereit sind und alles dafür tun, dass sie wenigstens in Arbeit kommen, ob sie davon leben können oder nicht. Diese Politik hat ja jetzt endlich im Moment, hört man ja diese Erfolgsmeldung von überall, hat ja endlich ihre Erfolge gezeitigt. Ne? Der Aufschwung ist da, liest man aller Orten. Die Unternehmen machen wieder Gewinne. Die fahren schwarze Zahlen ein, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat, dann manchmal gern in kernigen Worten, wie die Wirtschaft brummt. Und damit stellt sich raus, wo es der Wirtschaft wieder gut geht, stimmen auch die staatlichen Rechnungen, der Staatshaushalt verzeichnet Einnahmen, die Bilanzen stimmen endlich auch mal wieder europakompatibel und im Vergleich der Nationen ist Deutschland endlich wieder eine Wachstumslokomotive in Europa und der Exportweltmeister überhaupt auf dem Globus. Super, das sind die Erfolgsmeldungen. Jetzt ist es insofern sachgerecht, das sind offenbar die ganzen Maßstäbe, die hierzulande gelten, für die Armut, von der du gerade gehandelt hast, die Armut der meisten Leute, die vom Lohn leben müssen, hierzulande das ganz sachgerechte und nützliche Mittel ist. Es könnte also alles in Ordnung sein, aber die ganzen Erfolgsmeldungen, die da von den Titelseiten der Zeitungen prangen, die Politiker gern im Fernsehen und in der sonstigen Öffentlichkeit vor sich hertragen, die gehen damit einher, dass sich die Stimmung im Lande, ausgedrückt in Sachen wie den Umfragewerten für die Regierungsparteien, die bleibt auf einem Tiefstand. Da ist, der Aufschwung ist zwar da, aber die Bevölkerung lässt sich gar nicht in dem Sinne, wie die Erfolgsmeldungen das eigentlich nahelegen und wünschen, davon beeindrucken, beeindrucken ist falsch gesagt, lässt sich davon gar nicht mitziehen, dass sie sagt, ja, hurra, jetzt ist Deutschland da, wo es hingehört, das ist das, worum es mir geht. Nein, die Umfragewerte für SPD, CDU, CSU bleiben einfach ein bisschen im Keller. Die Politikverdrossenheit, die will gar nicht abnehmen. Darauf, geradezu präventiv, reagieren Politiker, wie sie es machen, nämlich damit, dass sie Willensbildung betreiben und dann sich zum Sprachrohr dieser im Land nach wie vor herrschenden Unzufriedenheiten machen und ihr direkt eine Richtung geben. Eine Richtung, die eben heißt, du hast das Stichwort ja schon gesagt, es gibt hierzulande eine Gerechtigkeitslücke. die Gerechtigkeitslücke besteht darin, dass ich Löhne und Gewinne hier in diesem Land als Erfolg und Resultat dieser Politik auseinanderentwickeln, in nie gekanntem Ausmaß. Und darin will zum Beispiel so jemand wie der SPD-Chef Beck so etwas wie einen sozialen Sprengsatz erkannt haben. So etwas wie diese Unzufriedenheit, die damit herrscht, das ist eine, um die müssen wir Politiker uns kümmern. Da müssen wir in unserer Eigenschaft als die zuständigen Herrschaftsfiguren für diesen Laden, müssen wir dafür sorgen, dass das von vornherein in eine Richtung ausgedeutet mit Meinungsführerschaft versehen wird, die dazu passt, dass dieses herbeiregierte Verhältnis auf jeden Fall von der Unzufriedenheit der Leute, die es damit scheinbar immer noch gibt, unbeeindruckt weitergehen kann.
Auch eine schöne Klarstellung, ne? Eine schöne Klarstellung zu sagen, tja, uns juckt eigentlich nicht die Frage, wie geht's den Leuten nach 10 Jahren Lohnsenkung, sondern uns drückt die Frage, kann das nicht dazu führen, dass die Zustimmungsbereitschaft der großen Masse des Volkes etwas leidet. So etwas zu machen wie präventiv, bevor die Leute sich überhaupt selber irgendwie unangenehm bemerkbar machen, sich hinzustellen und zu sagen, wisst ihr was, jegliche Unzufriedenheit ist bei der Politik in besten Händen. Gerechtigkeit, wenn ihr da irgendwie ein Problem habt, bei uns bitte abgeben, das nimmt der Pförtner an. Ne? Wir haben das sowieso schon in unserem Programm drin. Also ihr braucht erst gar nicht unzufrieden werden, weil eure ganze materielle Zurücksetzung ist bei uns sowieso schon verbacken. Das ist mal ein Grund, sich um was Materielles zu kümmern.
Und dann nur einen kurzen Blick mal, ne, auf diesen Maßstab Gerechtigkeit. Ne? Da ist ja, du hast schon gesagt, die materiellen Sorgen der Leute kommen überhaupt nur in den Blick als Sorge um die Zustimmung zur Herrschaft in diesem Lande, zur Ordnung, die regiert wird. Und unter dem Blickpunkt Gerechtigkeit sind sie dann auch noch so thematisiert, da geht es doch auch nicht darum, dass man mal nach Bedürfnis und Bedarf der Leute schaut und sagt, na, was braucht denn eigentlich einer, um irgendwie ein ordentliches Leben fristen zu können? Nein, Gerechtigkeit stellt dann gleich ein Maßverhältnis her, in dem der Aufruf zur Bescheidenheit und jeder an seinem Platz ja auch direkt mit drin schwingt, die einem auch noch von oben zugebilligt wird.
Ja, ja, und dieses, es wird einem etwas zugebilligt, geht immer so, dass man sagt, kein Mensch soll sich einen Gedanken darum machen, warum ist es eigentlich so, dass Gewinne am besten gedeihen, wenn es der Mehrheit der Leute nicht besser, sondern immer schlechter geht. Eine solche Frage ist quasi ausgeschlossen, wenn man selbstverständlich sagt, ja, ihr Unteren, die ihr sowieso systemgemäß eigentlich wenig zu sagen, ökonomisch wenig zu haben und überhaupt ganz unten in der Gesellschaft angesiedelt seid als die Dienstkräfte, die diesen Reichtum herstellen. Ihr dürft jetzt im Sonderfall unter der Sonderbedingung des so tollen Aufschwungs einmal Berücksichtigung finden. Berücksichtigung dürft ihr finden, weil die Gewinne explodieren geradezu. Und ja, offensichtlich auf Dauer explodierende Gewinne und immer weiter sinkende Löhne, diese Kombination, die doch offensichtlich den Unternehmern so gut gefällt und überhaupt deren Bilanzen so wunderschön nach oben treibt, diese Kombination von explodierendem Profit und sinkenden Lebenseinkommen derer, die arbeiten müssen. Diese Kombination passt nicht gut zu dem Bild, dass sich die Lohnabhängigen machen sollen. Sie sollen sich ein anderes Bild machen. Sie sollen ihre Unterordnung unter den Gang der Geschäfte, die sollen sie nicht nur negativ sehen, nicht nur als, ja, das ist eine Bedrohung, so etwas wie eine schicksalhafte Bedrohung unserer gesamten Lebensumstände. Nein, die Politik dringt darauf. Und leider knüpft sie da auch an manche Vorstellungen an. Die Politik knüpft daran, Armut und Reichtum, das braucht doch gar kein Gegensatz sein. Eine positive Verknüpfung, so etwas wie, liebe Leute, ihr, die ihr ganz unten als Arbeitslose, als Arbeitnehmer, als Mittlere oder auch etwas besser Gestellte, die von Lohn und Gehalt abhängig sind, ihr sollt so denken, unser Wohlergehen, das ist doch im Grunde genommen sowas von aufgehoben, wenn die Unternehmer Gewinne machen. Das ist quasi im Ganzen beschützt und mitbedacht. Nun, ein bisschen widersprüchlich ist das Ganze schon, weil es geht ja geradeaus davon, dass überall die Enttäuschung, die Erfahrung, so ist es gar nicht, die Grundlage der ganzen Überlegung bildet. Denn es ist doch so, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es auch den Menschen gut. Das ist doch gerade nicht die Erfahrung, die jetzt die allermeiste Gruppe, die allergrößte Gruppe der Bevölkerung macht, die die allermeisten machen. Ganz im Gegenteil. Es ist so, das ist so etwas wie eine Lebenslüge. Leute, euch geht's doch gut, wenn es der Wirtschaft gut geht. Nein, diese Enttäuschung, man kann es merken, das Wohlergehen der Wirtschaft und das Wohlergehen der Leute fällt gar nicht zusammen. Diese Enttäuschung wollen Politiker, Journalisten, Meinungsmacher betreuen, damit sie nicht in falsche Richtung läuft. Sie wollen sie betreuen, indem sie sie aufgreifen und gleich in die richtige Richtung lenken. Motto: Ihr dürft euch bloß nichts Falsches dabei denken, wenn die Gewinne explodieren und eure Gehälter immer weiter sinken. Ihr dürft euch nichts Falsches dabei denken, wenn ihr mehr Mehrwertsteuer zahlt und die Unternehmer gerade die größte Entlastung der Geschichte bekommen. Denkt euch da bitte nichts Falsches dabei. Ihr solltet den Zusammenhang von Arbeit und Reichtum einfach so denken, es kommt doch allen zugute. So nach dem Motto, wie die Werbung, freut sich der Hund, freut sich der Mensch, ne, geht es der Wirtschaft gut, dann geht es auch uns gut. Nein, so ist es offensichtlich nicht.
Gut, jetzt gerade mit dem letzten Hinweis der fortdauernden Enttäuschung, die Politiker, Meinungsmacher, die Öffentlichkeit, die Christiansens dieser Welt als eine einzige Herausforderung und Aufgabe betrachten, das auszurichten und einzusortieren und sozusagen die staatsbürgerlich ordentlichen Mühlen demokratischer Zustimmung zu lenken. Denn wenn man das zugrunde legt, dann ist auch klar, dass damit, dass es diese öffentliche Thematisierung, die ja im ersten Moment so überraschend schien, von Seiten der Politik in der Lohnfrage gibt, nämlich dass doch jetzt auch die Arbeitnehmer mal an diesem Aufschwung zu beteiligen seien, dass es auch da maßvoll und angemessen natürlich, aber doch auch ein bisschen mehr Verteilungsgerechtigkeit einreißen müsse, wenn die deutsche Wirtschaft wieder brummt. Dass das unter dem Blickwinkel, den ich gerade nochmal von dir zitiert habe, Andreas, dass überhaupt schon der erste Schritt dazu ist, diesen Sprengsatz auch wieder zu entschärfen. Nämlich den wieder aufzunehmen als das, eure Sorgen, die sind bei uns tatsächlich betreut. Wir kümmern uns um das, was euch fehlt. Wir definieren euch es nämlich hin. Wir sagen euch, wie weit eure Ansprüche gehen können. Und wir kümmern uns drum, dass in dem Maß, wie wir es euch hin definieren, wie sie denn auch euch klarstellen, so sind sie dann bedient. Jetzt, der eine Schritt also, sie gibt denen recht. Also den Beschwerden über, geht die Einkommensentwicklung in diesem Land nicht so dramatisch auseinander?
Und das ist ja im Grunde genommen schon der erste, wie soll man sagen, die erste Befriedigung, die ein jeder Mensch in dieser Gesellschaft sich überhaupt versprechen kann. Die Politik entschärft mich als sozialen Sprengstoff und meine Unzufriedenheit, indem sie einfach sagt, schon aufgehoben bei uns und damit ist quasi die Lunte schon ausgetreten.
Genau, das war ungefähr das, woran ich gedacht habe. Das ist der erste Schritt und dann signalisiert sie eben den Tarifparteien, dass sie sozusagen als Politik aus der Warte des der Betreuung des nationalen Ganzen, dass sie von den Tarifparteien ihren Beitrag auch erwartet, der dann eben heißt, bei der nächsten Tarifrunde, die ja jetzt zum Teil läuft, zum Teil gibt es schon Abschlüsse, dass da ein bisschen mehr für die Arbeitnehmer drin sein muss. Dass all die Zumutungen der letzten Jahre, die Einschnitte beim Lohn, das immer weniger Geld, die höheren Anforderungen beim Arbeiten, längere Arbeitszeiten, höhere Arbeitsintensität und, dass diese ganzen Einschnitte jetzt für die Arbeitnehmer sich ein bisschen in einem noch auszuhandelnden Zuwachs niederschlagen sollen, damit die sehen, das, was auf meine Kosten aus mir herausgewirtschaftet worden ist, wofür ich mich länger krumm machen muss, wofür ich weniger verdient, was Raub an meiner Freizeit ist, an meinen Kräften, all das, dass sich das doch auch irgendwie für mich lohnt. Und da ist schon auffällig drin, da ist nirgends, und es wäre ja auch zu bizarr, aber es ist nirgends ein Einwand gegen diese Grundgleichung dessen, was hier in den letzten 10, 15 Jahren als Standortpolitik durchgezogen worden ist. Nirgends ein Einwand gegen diese Prinzipien, dass die Armut der Leute der Hebel ist, um ein nationales Wachstum hier zu erzeugen. Dass Geldreichtum in Unternehmerhänden nur dann wächst, wenn die Leute anspruchsloser und noch anspruchsloser werden bei dem, was sie an Geld auf ihrem Konto dann sehen und immer freigebiger und großzügiger damit werden, mit der Leistung, die ein Unternehmen aus ihnen herauswirtschaften darf. Nein, da, mit diesen Prinzipien, da wird ganz und gar nicht gebrochen. All die Reden der Politiker um die Verteilungsgerechtigkeit, all diese öffentliche Betreuung, geht erstmal davon aus, daran, an diesem Zusammenspiel, ändert sich erstmal nichts.
Und die Unternehmerschaft ist da ja auch nicht feige. Also wenn man heutzutage liest, was Politiker sagen, aber vor allen Dingen, was Unternehmervertreter in der Öffentlichkeit von sich geben, dann hört man einfach sehr schlichte Äußerungen, die gehen so. Man hat Verständnis für die eigene Mitarbeiterschaft, selbstverständlich, aber eins ist völlig klar. Wenn jemand meint, hohe Löhne könnte man fordern und es wäre quasi verkehrt, dass es so hohe Gewinne und ganz niedrige Löhne gäbe. Dann kommen die Unternehmer daher und sagen, ich zitiere den Arbeitgeberpräsident Hund, überzogene Lohnforderungen würden die aktuell bessere konjunkturelle Entwicklung gefährden oder sogar beenden. Ja, so weisen in diesem Fall der Arbeitgeberpräsident Hund die Arbeitgeber darauf hin, dass bei Ihnen der Zusammenhang zwischen Lohnerhöhung und Entlassung ja sofort auf der Tagesordnung steht. Und dieser Zusammenhang, das muss man sich überlegen, der kommt doch nicht naturgesetzlich zustande, sondern es ist doch eine Drohung, es ist doch eine Klarstellung. In unserem, dem Unternehmerinteresse, ist es vollkommen klar, wir werden, um Lohnkosten einzusparen, das ist unser Mittel, Leute entlassen. Das machen wir immer zu und sowieso. Und mit diesem Mittel, das wir in dieser Wirtschaftsform in der Hand haben, drohen wir selbstverständlich und auch sofort, wenn jemand uns mit der Frage kommt, könnte ich für die Arbeit, für das, was ich an Diensten leiste, mehr bekommen? Die Unternehmerschaft nimmt sich also ganz dezent heraus, zu sagen, dass der schönste Lohn doch für die Arbeitnehmer wäre, auf den Lohn zu verzichten. Und dass sie, die Arbeitgeber, sowieso den Lohn als Mittel des Lebensunterhalts überhaupt nicht auf ihrer Rechnung haben, im Gegenteil, als eine Größe, als eine Kost, die sie drücken und die sie drücken werden. Und sie sagen, ja, man soll ihnen doch hoch anrechnen, dass wenn sie es gebrauchen, können sie sogar Leute einstellen. Und zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, bewegt sich die Zahl der Arbeitslosen nicht stetig und immer mehr in die Vergrößerung, sondern ein paar Leute sind sogar wieder eingestellt worden und die Unternehmer, frech, machen sie darauf aufmerksam, dass sich ihre Belegschaften doch überhaupt nicht leisten könnten, von einer wirtschaftlichen Entwicklung profitieren zu wollen, die nur auf ihre Kosten zustande gekommen ist und nur auf ihre Kosten weitergehen soll. Dieses Kombinieren von wir haben die Macht ökonomisch, wir haben den Nutzen ökonomisch und ihr habt den Schaden, aber ihr seid von uns abhängig. Dieser Hinweis ist eine so große Selbstverständlichkeit im Kapitalismus, dass man gar nicht den Gegensatz der Interessen, der darin so unversöhnlich ausgedrückt wird, von Unternehmervertretern und ganz ohne Scheu, dass man ihnen links und rechts von Arbeitnehmerhand entgegentritt und sagt, euch werden wir es zeigen. Dieses ganz Unbefangene hinstellen und sagen, unser Interesse steht gegen eures und davon seid ihr abhängig, ist das Mittel in der öffentlichen Auseinandersetzung zu sagen, es gehört sich nicht, überhaupt Löhne zu fordern und wenn, dann nur sehr bescheiden. Offensichtlich fällt das sogar bei Arbeitnehmervertretern auf einen fruchtbaren Boden, um überhaupt als Gewerkschaftsvertreter anerkannt zu sein. Nun ja, also, der Hinweis ist so alt wie der Kapitalismus.
Der Hinweis ist so alt wie der Kapitalismus und in verschiedenen Varianten beherrschen den natürlich auch die demokratischen Parteien, die diesen marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Zustände immer regieren wollen. Die stellen eben klar, wie man die Sache mit dem jetzt fälligen sozialen Ausgleich tatsächlich nicht missverstehen darf, und es ist eine Variante und eine elaboriertere Form von dem Argument, so alt wie der Kapitalismus, das du gerade ausgeführt hast, Andreas. Mit einem anderen Akzent. Ich zitiere mal vom CDU-Parteitag vom letzten. Ja? Da bekennt sich die CDU zur sozialen Marktwirtschaft und Sozialpartnerschaft. Und Zitat, das heißt auch, dass die Arbeitnehmer einen fairen Anteil am Volkseinkommen erhalten müssen. Doch gerade der internationale Wettbewerb macht zur Sicherung von Arbeitsplätzen, Standortvereinbarungen, betriebliche Bündnisse und Zugeständnisse der Beschäftigten in der Nominallohnpolitik notwendig. Damit ist im Prinzip erstmal schon so ziemlich alles gesagt. Man muss es nur sich noch mal ein bisschen vor Augen führen. Ja? Unsere Wirtschaft, die steht in einem internationalen Wettbewerb. Damit stellt sich so ein Vertreter einer Volkspartei halt hin und gibt schon mal zu Protokoll, dass er sich eigentlich nur vorstellen kann, dass überhaupt eine Kritik an Verarmungspolitik, daran, Leute mit den Instrumentarien des Sozialstaats zu elenden Existenzen zu zwingen, ihnen Arbeitszwang aufzumachen, all das, dass er sich überhaupt nur einen Einwand da erstmal unter dem Gesichtspunkt der nationalen Gemeinschaft, des nationalen Gemeinschaftsgeistes vorstellen kann. Und dann, das einmal so aufgefasst, ist aber auch klar, dass der internationale Wettbewerb, in dem wir alle doch angeblich stehen, also wir stehen schon drin, aber dieses Wir wird ja hoffentlich langsam fragwürdig, in dem wir alle stehen, dass dieses Argument wird dadurch tatsächlich erstmal entwaffnet, dem wird dadurch entgegengetreten. Denn für uns alle, für das nationale Kollektiv, für uns Deutsche, dafür, das ist ja die Behauptung, ist es notwendig, dass die Niedriglohnpolitik, dass die Förderung von Unternehmensgewinnen, dass deren Erfolg doch wirklich das einzige Mittel ist, was zur Selbstbehauptung in der Konkurrenz mit diesen anderen Nationen etwas taugt, was überhaupt das einzige Lebensmittel dessen ist, dass es Deutschland und erst in der Folge und damit den Deutschen dann gut geht. Dann stellt sich raus, es ist sozusagen überhaupt eine gute Arbeitnehmertugend, bescheiden sein zu wollen, seine Abhängigkeit von den Unternehmen und ihren Gewinnen richtig zu verstehen und sich darin zu üben, keine großen Ansprüche zu stellen, aber leistungsbereit zu sein, dann ist es darüber hinaus aber auch eben eine, geradezu eine erste Bürgerpflicht, eine schwarz-rot-goldene Tugend, eine nationale Tugend, dass man nicht mit überzogenen Ansprüchen antritt, nicht jetzt unter sozialem Ausgleich versteht, jetzt wollen wir aber wirklich mal Löhne gemessen an unseren Bedürfnissen und Interessen und mit Lohnerhöhung von 30%, nein, dann ist es von Verantwortlichkeit geprägt, wenn man einsieht, ja, für die Behauptung des Standorts in der internationalen Konkurrenz, da muss das maßvolle Abnicken des natürlich müssen wir Niedriglöhner bleiben, wirklich das erste und beste Mittel, und das gilt es für alle einzusehen.
Eine interessante Klarstellung über den Gegensatz des Lohns als Mittel der Unternehmerschaft, des Lohns als Mittel des Staates, den Gegensatz zu dem Lohn sollte irgendwie doch auch noch Lebensmittel der Mehrheit der Leute sein. Eine interessante Klarstellung. Ihr hört hier auf Radio X die Sendung Gegenstandpunkt. Gegenstandpunkt, die Sendung heißt so, weil wir einige Gegenargumente gegen das laufende Geschäft, gegen das laufende System, gegen die herrschenden Meinungen und die mitteilsamen und einfühlsamen Einstellungen der übrigen Journalistik und der Analysen der Fachleute setzen wollen. Und unser heutiger Gegenstand im Gegenstandpunkt ist die Lohnrunde und die Stellung der Politik zum Lohn im Aufschwung. Alle die Politiker, alle die Maßgeblichen sagen eins: Das Empfinden, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Die Unternehmen werden immer reicher und die Leute werden immer ärmer. Der Staat braucht Verarmung als Mittel. Tja, diese Empfindung wird vom Staat betreut, indem eindeutig gesagt wird, jawohl, Leute, eure Unzufriedenheit ist beim Staat in den richtigen Händen und jetzt müssen wir nur einiges dafür machen, damit ihr mal richtig beteiligt werdet. Und in wunderschöner dialektischer Art und Weise hat es unsere Kanzlerin gesagt. Sie hat wörtlich im Fokus gesagt, sie möchte, dass die Arbeitnehmer, Zitat, von der Auseinanderentwicklung von Einkommen und Gewinn stärker profitieren. Von der Auseinanderentwicklung von Einkommen und Gewinn stärker profitieren. Tja, also die einen werden reicher, die anderen werden ärmer und davon sollen die Ärmeren profitieren. Hm, interessant. Gehen wir einfach mal auf die Logik, auf das, was heutzutage bei diesem Verständnisgedudel, das in der Welt ab und zu vor Tarifrunden abgezogen wird und dies Jahr extra abgezogen wurde, weil doch gar keiner übersehen kann, wie die Gewinne explodieren und die Leute immer schlechter leben. Dieses Gedudel von Verständnis, gehen wir einmal darauf ein, wie es sich entwickelt, und es ist sehr einfach. Alle, die sich mit dieser Frage öffentlich auseinandersetzen, rufen den Arbeitnehmern zu, die Teilhabe der Beschäftigten am Erwirtschafteten darf nur so sein, dass es nur wettbewerbsverträglich für die Unternehmen ist. Das heißt, die Kosten für die Unternehmen dürfen, wenn die Löhne berücksichtigt werden, nicht steigen. Die Gewinnrechnungen dürfen nicht beeinträchtigt werden, wenn die Arbeitnehmer sich hinstellen und sagen, sie hätten doch nach 10 oder mehr Jahren Einkommenseinbußen, und dabei geht es nur um die Frage Inflation und so weiter, noch gar nicht um die Frage, wie viel kostet heute eigentlich die Heizrechnung und wie viel Steuererhöhungen und so weiter hat es in der Zwischenzeit gegeben. Nach all diesen Jahrzehnten des Einschränkens, wenn es dann darum geht, kriegt jemand jetzt irgendwie etwas mehr Lohn, dann heißt es einhellig, nichts wäre schlimmer als Lohnerhöhung auf breiter Front. Also, wenn die Arbeitnehmer sich hinstellen würden und sagen, mehr Geld. Im Gegenteil, die ganze Öffentlichkeit ist sich einig, das geht nicht. Also, die Leitartikel wissen sofort, einerseits, in der Lohnrunde wird immer Geld gefordert und sofort wird festgelegt. Etwas anderes als, ich zitiere in diesem Fall eine Zeitung, Einmalzahlungen und Gewinnbeteiligungen an der guten Ertragslage ist nicht drin. Nur diese Methode bietet beim nächsten Abschwung den Unternehmen einen gewissen Puffer, bevor Stellenabbau und Entlassungen wieder selbstverständlich für so einen Wirtschaftsjournalisten nötig werden.
Da sieht man halt den vom Betreuungsstandpunkt so eines Meinungsmacherorgans halt den Versuch der Arbeitnehmer, diesen Angriffen, die auf ihren Unterhalt, auf ihren Lohn, auf das, was sie leisten müssen, die also quasi auf ihr Lebensunterhalt vorgenommen wurden in den letzten Jahren, entgegenzutreten. Und da fällt dann schon dran auf, dass diese Angriffe, die auf den Lohn geführt worden sind, ja, mit dem Streichen übertariflicher Zulagen, durch Um-, Neu- und Abgruppierungen in den verschiedenen Rahmentarifverträgen, dass der Lebensunterhalt, der Lebensstandard damit extrem abgesenkt, das, was man aus der Arbeit herausholt, Arbeitsintensität, die Leistung, die gefordert ist, extrem gesteigert hat und dass all das sakrosankt ist und nicht angetastet werden darf. Das, was dieser Leitartikler zum Thema macht, ist ja an diesen Errungenschaften der Freiheiten der Unternehmer, aus ihrer Belegschaft mehr rauszuwirtschaften, schwarze Zahlen zu holen, daran ist fortan nicht zu rütteln, daran ist nichts zu ändern und es muss eine Form gefunden werden, wenn jetzt der große soziale Ausgleich stattfindet, der in den Forderungen der Arbeitnehmer überhaupt daran, an diesen Prinzipien, an diesen Errungenschaften und Fortschritten nicht rüttelt. Einmalzahlungen, Gewinnbeteiligung, das sind Stichworte, die stellen klar, so etwas wie ein tarifvertraglich gesichertes Recht darauf, längerfristig höhere Löhne zu haben, längerfristig ein besseres Einkommen zu haben, an das sich die Arbeitgeber ganz strikt und fest halten müssen, das ist nicht drin. Gewinnbeteiligung und Einmalzahlungen, das stellt erstmal klar, das müssen alles Zahlungen sein, das müssen alles Elemente sein, die einem Unternehmen freigestellt sind zu zahlen, die es vielleicht einmal leisten muss, die jedenfalls nichts davon zurücknehmen, was an den Angriffen auf Lohn und Leistung in den letzten Jahren so erfolgreich war, dass jetzt die Wirtschaft wieder boomt und wächst.
Es ist eben die Art und Weise, wie man von Seiten dieser Fachleute, von Seiten dieser Burschen, die politisch entscheidend sind oder politisch mitdenken, etwas ganz Klares macht. Und das bringt jedem, der in dieser Situation ist, vielleicht etwas Material zum Denken. Nämlich der Versuch, durch Lohnerhöhung wenigstens einen Teil der in den letzten Jahrzehnten bereits getretenen Schäden auch nur auszugleichen. Diesen Versuch stellen die Maßgeblichen, die Unternehmer, die Politiker einfach hin, als das ist schon eine ganz außergewöhnliche und nur in außergewöhnlichen Zeiten mögliche Teilhabe an der guten Ertragslage. Das ist sehr komisch, weil von wegen Teilhabe, seit wann wird denn geteilt, was in dieser Gesellschaft erarbeitet wird? Den Unternehmern gehört der Ertrag, so stellen sie sich hin und so ist es auch in dieser Gesellschaftsordnung, sie bestehen darauf. Hierzulande ist es so, ihnen gehört der Ertrag, da wird nichts geteilt, sondern es ist so, die Kosten werden gesenkt, die Lebenshaltungskosten werden heruntergetrieben und die Leute müssen möglichst viel arbeiten und das bringt den Gewinn herbei. Es ist also ein Gegensatz, ein gar nicht versöhnbarer Gegensatz. Das Interesse an Erhöhung des Gewinns hat kein Maß daran, dass die Leute ja irgendwie davon leben müssten. Im Gegenteil, das Interesse vom Lohn zu leben ist ein Interesse, das ist diesem System eigentlich gar nicht gängig. Das ist nicht etwas, was in ihm verankert wäre. Das ist nicht etwas, ja, ach klar, das muss ja sein. Im Gegenteil, die Dienstkräfte, dass die davon leben müssen. Nein, das ist ein Gegensatz zu den Kosten. Das ist ein Gegensatz zu dem Prinzip, das in dieser Gesellschaft gilt. Es kommt auf den Gewinn an. So, und wenn also erst einmal überhaupt der Versuch, ein klein bisschen in einer Lohnrunde auszugleichen, gleich schon in einer idealisierenden Art und Weise zur Teilhabe an den Erträgen dieser Gesellschaft erhoben worden ist, dann kommen alle, die sich zur Lohnrunde äußern, zu einem ganz anderen Punkt. Dann kommt nämlich der Punkt, ihr seid doch alle berechtigt zur Teilhabe, ganz anders daher. Dann kommen die vorher so harmonisch miteinander auftretenden Prinzipien vom Lohn leben und Profit ganz anders ins Gespräch. Dann heißt es nämlich, die Bedingung eurer Teilhabe ist, dass ihr den Gewinn nicht schädigen dürft. Ihr mit eurem Lohn. Euch sagen wir jetzt mal die Bedingungen der Teilhabe an den Erträgen dieser Gesellschaft. Und die sind ganz einfach, nämlich die Bedingungen sind, all das, was die Unternehmer euch entgegenrufen, nämlich ihr dürft eure Löhne nicht steigern, weil das schadet den Gewinnen. Ihr habt also als Bedingung zu berücksichtigen, dass euer Lebensunterhalt einfach im Gegensatz steht, im Gegensatz zu dem, was die Unternehmer wollen. Und so in diesem seltsamen, in diesem sich so realistisch gebenden Ton. Ja klar, so ist die Gesellschaft eingerichtet. Die Leute können einfach nichts kriegen, weil das würde ja die Unternehmen schädigen. Also fordert so, dass es den Unternehmen nichts ausmacht, werden dann Vorschläge gemacht, die heißen, mehr Lohn, das gibt es sowieso nur in ganz ausgewählten Branchen und überhaupt nur in den Betrieben, die sagen, sie könnten es sich leisten, auch in der internationalen Konkurrenz. Und nur unter der Bedingung, dass man daran denkt, dass auch diese sehr erfolgreichen Unternehmen quasi den Hauch der Konkurrenz im Nacken spüren und ja das Beste machen müssen, um sich ihrer Konkurrenz zu entledigen, sodass die nicht mal mehr am eigenen Nacken zu spüren ist. Und unter all diesen Bedingungen wird dann aufbereitet, unter welchen Bedingungen überhaupt eine gewisse Anpassung des Lohns an die Preise und die gestiegenen Lebenshaltungskosten möglich ist, nämlich nur so, es darf nur Einmalzahlung oder sehr wenig an Lohnerhöhung, Tariflohnerhöhung an allgemeiner Front sein, sondern es muss eine Einmalzahlung sein, dann muss es so sein, dass im Grunde genommen, die Arbeitnehmer ihren Lohn nur dann kriegen, wenn es zu ganz außerordentlichen Gewinnsteigerungen der Arbeitgeber gekommen ist. Das ist schon ein Hammer. Das ist schon die Festlegung des Lohns darauf, nicht einfach, ich muss davon leben. Dieser Gesichtspunkt gilt in dieser Gesellschaft überhaupt nicht, sondern ihr könnt überhaupt nur Geld verdienen unter der Bedingung und nur dann beschäftigen euch Unternehmer, wenn ihr so wenig kostet, dass eure Arbeit den Unternehmern jede Menge bringt. Und dann kommt jetzt noch die zusätzliche Bedingung.
Nee, ich wollte nur noch mal das Argument gerade illustrieren, dann kannst du dich da vielleicht noch mal drauf zurückkommen, aber ich wollte das Argument illustrieren, kommt nicht vor, das klingt immer so, ne? Wie so ein apodiktischer, irgendwie schwieriger Satz, den wir so in die Welt blasen. Aber neben dem Material, was wir heute hatten, kann man sich vielleicht ganz einfach nochmal so vor Augen führen. Man weiß, in Zeiten des Abschwungs, in Zeiten der Krise, da ist Lohnzurückhaltung gefordert. In Zeiten der Stagnation, es ist nicht Krise, aber es geht auch nicht vorwärts, da muss maßvoll mit den Löhnen umgegangen werden. Jetzt in Zeiten des Aufschwungs, unser heutiges Thema, alles lauter gute Gründe dafür, dass bloß keine großen Lohnforderungen reinkommen von den Leuten, dass sie nicht sagen, jetzt brauchen wir mal auf breiter Front Lohnerhöhungen. Nein, dieser Aufschwung ist ein zartes Pflänzlein und Abschwünge kommen bestimmt. Es muss also auch da Zurückhaltung geübt werden. Wenn immer und in jeder Konjunkturlage der marktwirtschaftlichen Ökonomie, wenn da immer Lohnzurückhaltung angesagt ist, dann ist es doch ganz offensichtlich, dass der Lohn beim marktwirtschaftlichen Gewinne machen, dass der Lohn prinzipiell und nie überhaupt, dass es um den gut bestellt ist, dass da immer Abstriche zu machen sind. Und dann kann man sich aber auch wirklich mal sagen, dann spricht die Marktwirtschaft aber auch dagegen, gegen mein Lebensinteresse und dagegen meine Existenz hier irgendwie halbwegs ordentlich und gut zu bestreiten.
Allerdings, man kann es ja auch einmal ganz allgemein sagen, und das sind Aussagen, die hört man sonst nicht in der Öffentlichkeit. Der Lohn ist Gegenstand zweier gegensätzlicher gesellschaftlicher Interessen. Dass sie im Gegensatz stehen, dass dieser Gegensatz gar unversöhnlich ist, nein, das schreibt man dem, ja, wie soll man sagen, das schreibt man dem Marxismus und Einsichten, die doch lange überholt sind, zu. Aber was ein Betrieb für die Arbeitskräfte bezahlen muss, die er für seine Gewinnproduktion zum Einsatz bringt und wie sehr er sie verausgaben darf, umgekehrt, wie viel die Arbeitnehmer zum Leben haben und wie lange und zu welchen Bedingungen sie dafür ihrem Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen haben, tja, das entscheidet sich in einer immer wieder von neuem anstehenden Auseinandersetzung. Und in dieser Auseinandersetzung steht Interesse gegen Interesse, steht ein Gegensatz, der gar nicht vereinbar ist. Was herauskommt, wenn die eine Seite ihr Interesse nicht mehr zur Geltung bringt, wenn die Arbeitnehmerseite quasi zurückgesteckt hat, sich nur noch daran orientiert, was die Arbeitgeber und die Politik ihr zugesteht, das sieht man heute. Die Jämmerlichkeit der Existenzen, der Druck, der auf den Leuten lastet, all das soll nicht gegen dieses System sprechen? Kapital und Nation, tja, sie kommen voran, sie sind im Boom und sie bestehen darauf, das Ganze beruht auf Kurzhalten und Verarmung der großen lohnabhängigen Masse der Bevölkerung. Kapitalistischer Reichtum und staatliche Macht brauchen Verarmung, darauf bestehen sie. Und diese Ordnung der systematischen Schädigung und Ausnutzung, man kann auch sagen der Ausbeutung, die geht so lange ihren zerstörerischen Gang, wie die Seite, die geschädigt wird, immer nur denkt, ja, wenn es doch dem Aufschwung, wenn es doch der Nation nützt, statt sich auf ihr Interesse, das systematisch geschädigt wird, einmal zu besinnen. Solange das leider so ist, geht diese Lohnrunde wahrscheinlich wirklich ihren Gang und die Unternehmer werden in dieser Lohnrunde darauf bestehen, dass Einmalzahlungen und Abschläge und Öffnungsklauseln sie völlig freisetzen und dann hat man es damit zu tun, dass das Kapital entfesselt ist. Es kennt von sich aus sowieso keine Rücksichten auf die Reproduktionsnotwendigkeiten seines Ausnutzungsmaterials. Und die Unternehmer gehen dazu über, ihren Belegschaften das Lohnniveau und die Leistungsanforderungen zu diktieren. Tja, so sind sie freigesetzt. Und dann sagen einige, trotz wachsender Gewinne. Nun ja, dies war's für heute von uns, vom Gegenstandpunkt. Wer mit uns diskutieren möchte über das heute Gesagte, der kann dies tun. Wir haben einen Diskussionstermin im Gewerkschaftshaus. Heute in einer Woche, Montag in einer Woche, werden wir dort um 19.30 Uhr diskutieren, auch über solche Fragen. Wer Material zu dieser Sendung sucht, genaueres wissen will, auch Datum und genaue Anschrift des Gewerkschaftshauses, Wilhelm-Leuschner-Straße und so weiter, der kann unter www.farberot.de diese Sendung und weiteres Material herunterladen oder unter www.gegenstand.com sich weiteres Material von uns über Gegenstandpunkte, über den Gegenstandpunkt beschaffen. Das war es für heute. Soweit vom Gegenstandpunkt.